Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Corona-Brückengeflüster. Im leeren Studio sitzt Harald Pistorius und ich habe am Telefon eine illustre Runde und ich hoffe, dass wir euch gut unterhalten können. Am Tag nach dem 2:0-Sieg des VfL bei der Spielvereinigung Fürth begrüße ich bei mir logischerweise bester Laune Ex-Manager Lothar Ganz. Hallo Lothar.
Hallo Harald, grüße dich.
Dann den großen Torjäger der letzten Dekade, Tommy Reichenberger. Hallo Tommy, ich hoffe es geht gut.
Jawohl, vielen Dank für die Anfrage und ich freue mich dabei zu sein.
Und dann haben wir noch Andi Schäfer im Aufgebot. Andi war auch dabei in der Klasse von 2007, 2008, die nach dem Aufstieg den Klassenerhalt schaffte in der zweiten Bundesliga. Das gelang nur ein einziges Mal. Wir wissen, der VfL ist gerade zum fünften Mal aufgestiegen. Und vielleicht gelingt der Mannschaft von Daniel Thun ja das, was euch damals gelungen ist. Wir sprechen darüber, was die Erfolgsfaktoren waren und worauf es jetzt ankommt. Aber natürlich fangen wir an mit dem Spiel gegen die Spielvereinigung Fürth. Gestern Abend 2:0 gewonnen am Ronhof. Und ich werde jetzt mal meine Kollegin Susanne Vetter dazu holen, die das Spiel für uns gesehen hat und darüber berichtet hat.
Susanne Vetter.
Ja, Harald Pistorius. Hallo Susanne. Zugeschaltet sind Andi Schäfer, Tommy Reichenberger und Lothar Ganz. Und wir wollen jetzt
hallo Frau Vetter.
Hallo
Frau Vetter.
Ist alles gut?
Ja, auch für ihn auch.
Ja, Susanne hat ja gestern in ihrer fränkischen Heimat, sie kommt ja aus Bamberg, zugeschlagen und diesen wertvollen Auswärtssieg auf der Pressetribüne verfolgt. Susanne, sag eben zwei Sätze zum Spiel. Du hast es ja in der Zeitung schon beschrieben. Es war trotz dreier Aluminiumtreffer der Fürther ein verdienter Erfolg, glaube ich.
Auf jeden Fall. Also man muss auch bei den drei Aluminiumtreffern sagen, dass zwei davon, glaube ich, da es besser zustande gekommen sind, weil Philipp Kühn die noch wirklich sehr gut abgelenkt hat an die Latte beziehungsweise an den Pfosten. Und der VfL hat einfach fand ich sehr reife und vor allem auch gestern kämpferisch starke Leistung gebracht, aber auch durchaus mit einem gewissen Spielwitz und Mut agiert. Also das war nicht nur einfach hinten reinstellen, Mauern und dann ein paar Nadelstiche setzen, sondern das war schon war schon auch ein ganz gutes Spiel des VfL, das muss man schon sagen. Auch wenn Fürth natürlich klar die spielstärkere Mannschaft war.
Wir haben gesehen am Fernseher, dass der Torschütze David Blacher, der ja beim VfL eigentlich immer spielt, wenn er fit ist, ausgewechselt werden musste. Außerdem gab es ja einige Umstellungen. Moritz Trapp musste auch raus. Und die Umstellung, die waren ja markant. Just van Aken war nicht dabei. Was davon hatte sportliche Gründe? Was sind Verletzungen und was David Blacher für eine Verletzung davon getragen hat?
Ne, man weiß es nicht, ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe gestern Abend gleich nochmal nachgefragt. Er ist ja mit dem Eisbeutel dann am Fuß vom Feld, also beziehungsweise auf der Bank gesessen in der zweiten Halbzeit nach seiner Auswechslung. Ist da runtergerumpelt. Er hat wohl einen Schlag auf den Fuß gekriegt. Die erste Diagnose lautete so, könnte eine Prellung sein, aber wir müssen einfach mal gucken. Das ist ja klar, da muss man dann am nächsten Tag schauen, was sich da tatsächlich dahinter verbirgt. Ähnlich ist es auch noch bei Joost van Aken, der war nicht in der Startelf gestanden wie zuletzt und auch nicht im Kader. Der hat sich im Abschlusstraining verletzt, das ist auch bestätigt mittlerweile. Er hat was am Bandapparat, so heißt es, aber auch da ist es so, da muss man dann genau gucken, ist es eine Dehnung, ein Anriss, ein Riss, das dauert einfach noch, da werde ich heute dranbleiben und werde dann noch was nachliefern. Und bei Moritz Trapp scheint es keine Verletzung zu sein, aber da muss man ja auch sagen, er war lange raus, hat jetzt am Wochenende gespielt, vielleicht war es auch ein bisschen dann die Frische, die gefehlt hat, oder vielleicht wollte Daniel Thun auch einen neuen Akzent setzen. Mal gucken, ich spreche gleich noch mit ihm.
Gut, in die Runde die Frage, habt ihr an unsere Korrespondentin aus Fürth noch eine Frage? Wollt ihr noch was wissen, was gestern für euch unbeantwortet geblieben ist?
Nee, aus meiner Sicht nicht. Ich sehe das genauso, wie sie das analysiert hat. Ich denke auch, dass der VfL auch verdient gewonnen hat, auch wenn Spielanteile bei Fürth waren, aber so wie sie agiert haben und wie sie das Spiel nachher auch mitbestimmt haben, also war das ein großartiger, verdienter Sieg.
Also habe ich das auch gesehen. Ich fand den VfL einfach viel griffiger gestern. gerade offensiv auch, ging das im letzten Spiel ein bisschen zielstrebiger. Und ja. Daher fand ich auch, dass es durchaus ein verdienter Sieg war gestern.
Andi Schäfer, prima. Tommy, bei dir, du, was hast du denn geguckt, Andi? BVB Bayern oder VfL? Jetzt sei mal bitte ehrlich.
Ich habe draußen gegrillt.
Ach so.
Was war das? Nee, ich habe in der Tat noch Streit zu Hause bekommen mit meinen Kindern, weil die ganz gerne Bayern gucken wollten. Das habe ich aber dann irgendwie gedeichselt bekommen. Ich habe natürlich den VfL gesehen und habe auch eine Mannschaft gesehen, die mich nicht überrascht hat, aber überzeugt hat. Und zwar aus dem Grund, weil die nach dieser langen Durststrecke dann auch noch inführt bei einer Mannschaft, die irgendwie sich dieses Jahr auch ganz gut eigentlich, ja, ich hätte fast gesagt durchwogen, aber eigentlich auch ganz gut spielt, nicht wie ein Absteiger oder ein potenzieller Absteiger aufgetreten ist, sondern wie eine Mannschaft, die das wirklich wieder souverän im Griff hatte. Und ich glaube, man muss sich nicht entschuldigen, wenn man da einfach verdient fest angewandt hat. Kann das wirklich überzeugen, das sollte Mut geben für die nächsten Wochen.
Prima.
Ich finde auch, wir hatten ja in der ersten Phase der Liga hatten wir ja gute Ergebnisse erzielt. Aber ich finde, jetzt fehlten die Ergebnisse. Aber fußballerisch haben wir besser gespielt als in den ersten Spielen. Auch gegen Hannover und gestern gegen Fürth. Wir haben das Spiel offen gehalten und spieltechnisch und also taktisch fand ich das alles super.
Das war wirklich gut. Man muss allerdings, oder man muss auch sagen, was ich gestern im Stadion gesehen habe, war auch eine Mannschaft, die mich schon an Teilen an die Hinrundenmannschaft erinnert hat. Wenn man zum Beispiel die Aktionen von Philipp Kühn sieht, wie das auf einmal Kraft gegeben hat, wie das auf die anderen umgesprungen ist, wie auch, es gab in der zweiten Halbzeit mal eine Szene, ich weiß nicht genau wann, es war Mitte der zweiten Halbzeit, wo wirklich sich jeder reingeschmissen hat hinten, da ist noch überprüft worden beim Videoassistenten, ob es da ein Handspiel gab, da hat sich wirklich jeder in diesen Ball geworfen. Also das war schon auch wieder eine Kampftruppe und was ich gestern auch sehr gut fand, das hat man vielleicht am Fernseher auch gehört, weiß ich nicht, im Stadion war sehr deutlich, dass die Mannschaft aktiv miteinander kommuniziert hat. Also das war sehr, sehr laut im Stadion, nicht von den Fans, sondern vom VfL, wie die sich gegenseitig angefeuert haben, aber auch gegenseitig Kommandos gegeben haben. Und dieser Zusammenhalt, der ist schon deutlich geworden. Bin ich gestern auch noch von dem Fürther angesprochen worden darauf.
Und man hat Daniel ja auch gehört. Ich glaube, er hat ganz bewusst auch seine Rolle als Motivator da ausgespielt. Denn man braucht bei diesen komischen Geisterspielen so einen motivationalen Input. Oder wie glaubt ihr, ist das in der Praxis jetzt im leeren Stadion? Andi?
Ja, also ich hatte auch mal das Vergnügen, ein Geisterspiel zu haben in Dresden, weil die damals ausgeschlossen worden sind von den, also Zuschauer ausgeschlossen sind und vorher ziemlich chaotisch verhalten haben. Es war schon sehr seltsam. Wir haben uns da auf dem Stadion quasi drauf vorbereitet. Wir hatten auch einen sehr emotionalen Trainer, von daher, das war in Ingolstadt.
Thomas Ural oder wer war das?
Genau. War das für uns auch von außen viel, kam da von außen auch viel rein. Aber man war natürlich auch selbst auch im Abstiegskampf. Von daher hat jeder Punkt gezählt. Also da hat man das eben mehr oder weniger ausgeblendet. Also für uns oder für mich war das damals weniger ein Problem, wenn man so fokussiert ist, diese Punkte zu holen, um da unten nicht weiter reinzurutschen. Natürlich hilft das in Phasen, wo man führt, wo man das verteidigen will, dass die Zuschauer einen nochmal pushen. Aber da habe ich gestern auch gehört, dass Danny immer wieder reingerufen hat, so positiv und seht zu, unser Tag und sowas. Also das war auch hörbar im Fernsehen. Ja.
Er hat aber auch manchmal ruhig gesagt zum Beispiel, ne? Wenn es dann wieder ein bisschen hektisch mal geworden ist in der Schlussphase. Also er hat wirklich alle Register da gezogen.
Also ich finde, der Unterschied war gestern, Daniel, der hat richtig mitgespielt.
Ja.
Ja. Mhm. Als wenn er auf dem Platz mit gewesen wäre oder mit den Jungs da.
Und der Leitl hat da rumgesessen wie festgeschraubt.
Genau,
ne?
steht mir nicht zu, gegen einen anderen Trainerkollegen dort was zu sagen. Aber der hat ja da gesessen, als, sag ich mal...
Wie festgeschraubt war der.
Auf der Bank. Ja. Und ich finde, da hat der Daniel, der war ein Teil der Mannschaft. Ja, und man konnte genauso gut sagen, Daniel war eigentlich genauso gut mit auf dem Platz wie jeder Spieler. Und ich denke, gerade in dieser Situation musst du das leben, dass du also dort die Kommandos gibst und mit der Mannschaft lebst. Und das war gestern ein Unterschied für mich gegenüber beiden Trainern extrem.
Mhm. Und auch von den Auswechselspielern kam einiges. Die haben sich warm gelaufen, die haben immer wieder reingerufen, gut Jungs, weiter so, wir sind nah dran, wir schaffen das. Und also das war auch nochmal wirklich, dieser Zusammenhalt war schon spürbar, das muss man wirklich sagen.
Ich glaube auch, dass Daniel ist ja im Vorfeld auch ein bisschen offensiver an die Sache reingegangen. Hat ja schon gesagt, dass wir da was wollen. Ich glaube, das war auch so ein Signal unterhalb der Woche oder halt wenigen Tage, der gesagt hat, da holen wir jetzt was zurück. Oder da wollen wir jetzt nicht nur irgendwie bestehen oder da wollen wir einen Dreier lassen. Ich glaube, das ist auch an, dass auf die Spieler immer so eine Wirkung haben kann. Und in dem Fall, wie sich so insgesamt in der ganzen Saison so als einer präsentieren, Trainer, Team und Mannschaft, dass das auf jeden Fall nochmal ein richtiges Signal auch von Daniel war.
Tommy, wie stellst du dir das so vor, ein Geisterspiel? Du hast ja in deiner aktiven Laufbahn, glaube ich, das Vergnügen in Anführungsstrichen nicht gehabt, aber kannst du dich da hineinversetzen oder wie glaubst du, würdest du damit umgehen? Oder ist es wirklich viel leichter, das auszublenden, als man sich das von außen vorstellt?
Naja, zunächst muss man sagen, wenn ich mich umspiele in der Kabine und da alles so drin war, dann hat es eigentlich immer ein Geisterspiel. Aber nein, ich glaube, wie Andi das gerade beschrieben hat, so ist es. Also letztlich ist das ja unser Job, das ist ja unser Beruf, den müssen wir zu Hause genauso wie auswärts mit uns Zuschauer im Training und im Spiel eigentlich so gut geht, beziehungsweise dass wir eigentlich am liebsten 100% immer ausfüllen. Wir können uns ja da auch nicht, wir können ja nicht sagen, ob das jetzt aber gemein. Wir müssen jetzt als erstes hier bei Corona spielen und das ist natürlich von meinem Papa und Mama und was weiß ich. Also letztlich ist das unser. Das ist das eine. Von daher glaube ich, und das ist auch das, was man, finde ich, in den letzten drei Spieltagen auch ganz gut sehen konnte, so die Leistung an sich, die leidet meines Erachtens nicht so sehr. Ich glaube, dass die Spiele auf ähnlich hohem Niveau sind. Trotzdem, und das braucht man nicht wegdiskutieren, da war diese Suppe an der Wahl, dass ich aber mal rausholen soll. Das geht natürlich. Also ich habe gerne mit den Zuschauern gespielt, mit den Emotionen gespielt und habe da vielleicht auch nochmal, vielleicht den letzten Elfmeter, war natürlich immer faul, aber vielleicht habe ich dann trotzdem nochmal so machen können, dass der Schiedsrichter gar nicht vorbeikam.
Ja, und noch klar. Die Zuschauer gespielt. Also,
ich denke schon, es macht einfach schon sehr Spaß. Es fehlt was, wenn die Emotionen nicht da sind, aber ja, es ist jetzt nicht anders zu lösen.
Gut, Tommy, ich verabschiede jetzt meine Kollegin Susanne aus der Konferenz und dich würde ich bitten, nutz diese kleine Pause, um deine Verbindung nochmal zu überprüfen. Die guten Sachen, die du sagst, kommen bei mir hier auf dem Kopfhörer nicht alle an. Kannst du vielleicht nochmal gucken, ob du, ich weiß nicht, die Verbindung wackelt so ein bisschen. Die anderen hören das auch. Also, Susanne, dir herzlichen Dank. Du machst gleich nach dem Training in Fürth noch das Nachgefragt mit Daniel Thun. Ja. Und mach sie dann auf den Rückweg, komm gut nach Hause. Vielen Dank für deine Berichterstattung. Dankeschön. Und wir gehen dann das nächste Spiel an. Prima, gute Fahrt.
Schöne danke Grüße dir. An Daniel.
Mach ich, danke, ich wünsche euch eine schöne Runde. Bis dann.
Okay.
Ja. Dankeschön. Ist jetzt ein bisschen besser wieder? Ich habe jetzt nochmal die Kopfhörer versucht.
Ja, jetzt ist deutlich besser, ja. Prima. Okay. Ja, wir springen vielleicht einfach mal rein in die Saison 2007-2008. Der VfL war nach einer dreijährigen Abwesenheit wieder zurück in der zweiten Bundesliga. Das war der dritte Aufstieg, Lothar, du hast sie alle miterlebt. Und es war eine Saison, in die ihr gut gestartet seid und in der Vorrunde auch einige herausragende Akzente gesetzt hat. Da gibt es durchaus Parallelen zu der jetzt laufenden Saison. Ihr wisst, welche Spiele ich meine.
Ja.
Ja.
Also wir sind, glaube ich, sehr gut gestartet.
Freiburg.
Genau. Wobei es danach auch eine Ferne, da gab es auch noch ein paar Spiele ohne Sieg.
Ja.
Also so ganz rund lief die Hinrunde ja leider auch nicht. Aber wir haben eine längere Durststrecke, so 5-6 Spiele, die haben wir halt nicht gespielt, weil wir immer wieder mal einen Akzent setzen konnten. Ja.
Genau. Also die herausragenden Spiele, Tommy, du hast ja eine Endphase gehabt mit 1860 und Offenbach, das waren die beiden letzten Spiele vor der Winterpause. 1860 am 9. Dezember 3-0. Vielleicht der Höhepunkt der Saison, oder? Tommy?
Das war auf jeden Fall ein extrem spannendes Spiel. Ich glaube, da waren wir alle sehr, sehr griffig. Ich habe mich gerade letztens nochmal um die Mannschaftsaufstellung gekümmert und habe gesehen, wer da bei 60 alles drauf stand. Da können wir uns schon ein Stück weit auf die Schulter klopfen, dass wir da wirklich solche Leistungen abrufen konnten. Und ja, von daher war es wahrscheinlich in der Quintessenz auch nicht ganz unverdient, am Ende in der Liga bleiben zu dürfen.
Vor allen Dingen haben wir vorher noch eine schöne Rutsche bekommen vorher noch, ne,
in Fürth, wobei das auch kein schlechtes Spiel war. Ich erinnere mich 3-6. Nee. Aber ihr habt auch da, glaube ich, auch da sehe ich eine gewisse Parallele. Trainer war Pele Wollitz, der ja auch mit euch nicht den Klassenerhalt ermauern wollte. Der hatte ja nun mal den Ehrgeiz, auch mit fußballerischen Mitteln sich durchzusetzen. Das hat natürlich dazu geführt, dass er manchmal ganz gut auswärts Lehrgeld gezahlt hat. In Kaiserslautern 0-3 oder auch in Mainz 1-4, wobei das nie Spiele waren, bei denen ihr desolat wart. Könnt ihr euch erinnern? Stimmt das so, wie ich das in Erinnerung habe, Lothar?
Ja, klar, stimmt das. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, man spricht dies Jahr von einer starken Liga, was auch zweifellos ist, aber die war zu diesem Zeitpunkt auch. Wir hatten mit Gladbach, Köln, Freiburg, Hoffenheim
der
damals
da.
Mit uns aufgestiegen sind, ne, die ja damals schon eine Bundesligamannschaft hatten. Ne?
Ja.
Und das war also schon eine starke Liga. Und da gab es schon einige Parallelen. Ne?
Ja.
Natürlich hatten wir, unser Vorteil war, das ist ja kein Schnulzen, dass wir in der Liga natürlich auch einen Torjäger hatten mit Tommy. Ne, das muss man einfach sagen, Tommy hat 16 Tore geschossen.
Ja.
Und ich weiß, den Scorerpunkte kann ich nicht nennen. Ich glaube, viel aufgelegt hat er sicherlich nicht. Wahrscheinlich auch nochmal 5 oder so. Aber er war vorne mit in der Spitze dran. Und das ist natürlich nachher auch total immer super, dass so ein Mann dann auch braucht, der die entscheidenden Dinge auch macht.
Ja.
Also zum Trainer gesehen, wir können da über Pele denken oder so, wie man sprechen, wie man will. Aber zu diesem damaligen Zeitpunkt, er war jung, er konnte die Mannschaft begeistern. Ja, und ich hatte immer das Gefühl, bei den Besprechungen, irgendwann kippt er mir da mal weg. Ich kann mich mal erinnern, ich weiß nicht, wisst ihr auch noch, als wir bei 60 München in dem großen Stadion gespielt haben, die Besprechung, da ist der von null auf den Tisch gesprungen. Ja, und die Halsadern, die kamen schon so weit raus. Aber wenn die Mannschaft dann raus war, dann haben wir das zusammen nochmal besprochen und dann hat er zu mir gesagt, und Lothar, wie war ich? Ne? Ich sage, ja, super. Also man musste das auch anerkennen, dass er auch eine Mannschaft so motivieren konnte. Ja, und dass man als ehemaliger Fußballer und das Alter schon hatte, dass man damals gedacht hat, Mensch, wäre ich auch nochmal so jung und könnte da nochmal mitspielen.
Ja. Ja? Ja.
Und diese Komponenten, die kamen alle dort zusammen.
Ja.
Und, man darf in der schweren Liga damals gab es 4 Absteiger hatten wir. Ne?
Ja, das waren 4 Absteiger, klar. Vier blanke Absteiger.
Ne? Und, ja. Genau, und wir hatten 40 Punkte und mit einem Sieg mehr, ja, wären wir im gesicherten Mittelfeld gewesen. Aber trotzdem, bei 38 Punkten wärst du unten weg gewesen. Also wie eng diese Geschichte auch war. Ne? Das haben die Jungs sicher gut gemacht.
Ich will nochmal bei der Vorrunde bleiben. Könnt ihr euch denn noch erinnern, was an dieser Vorrunde von den Arbeitsbedingungen her so außergewöhnlich war?
Die Nordkurve hat gefehlt?
Ja.
Das war in der Rückrunde.
Den Umbau haben wir in der Rückrunde gemacht und hatten da aber auch nur eine Kapazität, glaube ich, von 12.000 Zuschauern.
Ja.
Und da muss ich auch sagen, da hat damals, was jetzt in dem Bundesliga-Stadion ist, das Helmut Kemmel damals schon gut gemacht, so die Nordtribüne mit eine Wand mit A Zuschauern.
Ja, verkleidet, ja. Ja. Ich meine aber was anderes. In der Vorrunde, der Trainer war die halbe Zeit ja nicht da.
Ach so. Das hat besser geklappt.
Ja, genau.
Pele war im Fußballlehrerlehrgang und der war damals ja noch zwar in der alten Konstellation unter Erich Rutemöller, aber trotzdem musste er an 2-3 Tagen doch in der Woche da sein. Und ich weiß gar nicht, hattet ihr außer Rolli Meier, der ja auch Torwarttrainer war, überhaupt noch einen weiteren Co-Trainer? Ich glaube nicht, oder?
Aber ich fand die Situation nicht ganz so schwierig, weil er hat aus diesem Lehrgang so viel mitgenommen und war immer so hoch, also war immer sowieso immer hochmotiviert, aber dann kam er immer mit so viel Input, was er uns da nochmal mitgeben wollte. Also es war kein großer Nachteil, fand ich.
Nein, das will ich damit
also, auch nicht sagen. Anfang der Woche und Mitte der Woche war er dann nicht, war er dann weg. Aber ich habe auch noch so in Erinnerung, dass er immer, dass wir alle davon ein bisschen profitiert haben, dass er da war und so viele gute Sachen mitgenommen hat.
Ich habe ihn auch aus der Saison, ich glaube, es war seine beste Saison, als er war hochmotiviert, er hat gebrannt für seinen Job, er hat sich voll auf die Mannschaft eingelassen, er hat auch durch diesen Lehrgang keine Substanz verloren und er hatte natürlich in dir, Lothar, einen Mann und in Rolf Meier, mit denen er, zu 100% vertraute. Und von daher kann ich mich auch nicht erinnern, dass es in der Saison eine längere Phase gab, in der eine negative Grundstimmung, so eine typische Krisenstimmung herrschte, obwohl ihr immer, vor allen Dingen dann nach der Winterpause, in der Nähe der Abstiegszone wart. Aber ich glaube, ihr habt nie auf dem Abstiegsplatz gestanden, oder?
Nein, wir haben nie auf dem Abstiegsplatz gestanden. Und wie gesagt, das bedingt natürlich auch, wenn du bei 4 Absteigern, ne, da musst du schon, dass du nicht in der Nähe kommst, da musst du schon ganz sicher sein, wie damals Köln, Gladbach oder Freiburg. Da, 4, 5 Punkte. Wenn du davon bist, bist du immer noch in der Nähe dran. Ja? Mhm. Und deswegen also war das schon eine hervorragende Leistung. Und bei Pele, wir alle, man muss halt eben gut mit Pele umgehen können. Ja? Man muss eben die Sachen lassen. Und unter 4 Augen konnte man immer gut mit ihm sprechen. Dann war auch mal einsichtig. Ne? Und ja, und der Vorteil war natürlich auch, wir sprechen ja mit Tommy gerade hier, der ihn kannte, mit Alex Nuri, ja, waren ja auch viele, die ihn schon im Vorfeld auch kannten. Ne? Mhm. Und die auch wussten, mit ihm auch gut umzugehen.
Das passt da. Das Jahr mit ihm, ne? Bitte? Also für viele war es ja schon das 4. Jahr mit ihm zusammen.
Ja.
Also für mich ja auch, Tommy kam ja auch damals dann mit ihm, das, mit ihm zusammen dazu, Alex und Markus Feldhoff.
Markus Feldhoff, das war schon.
Ja, und das, was Harald gerade auch angesprochen hat, im Trainerteam oder im Funktionsteam, dass da wirklich ja, mit Pele, mit Rollo, mit Günther, Lothar, wie die auch alle heißen.
Ja, Lücki,
Lücki, Präsident. Das war natürlich, das hat man gemerkt, das ist eine Einheit. Und das ist immer schon mal sehr wichtig, glaube ich, weil ich stelle die These gerne immer auf, so wie ein Verein arbeitet oben, so spielen die irgendwann auch unten auf dem Platz. Und letztlich haben wir das dann auch verstanden, dass, jetzt nenne ich mal das Beispiel, weil Lothar mich da vorhin netterweise rausgezogen hat mit der schießt viele Tore. Ich hätte die nicht machen können, wenn ich nicht links einen Ruben Hennings und rechts einen Manu gehabt hätte, die auch alle beide eigentlich Ansprüche auf Torjägerkanonen und so hätten stellen können. Sieht man bei Ruben ja jetzt in der Bundesliga, dass der durchaus was kann. Hat aber damals gesagt, komm, da steht der kleine Knubbel da vorne, dann muss ich halt für den mitlaufen und dann haue ich ihm die Dinger aufs Knie. Ja. Und das ist dann auch wirklich eine wahrscheinlich sogar mehr als 50%, was so eine Mannschaftsleistung ausmacht. Also ich alleine, jo, toll, Reichenberger, aber ich hätte wahrscheinlich alleine ein Tor gemacht.
Aber sag mal, entschuldige, Tommy,
ja, wir hatten ja Nico Frommer auch noch, ne?
War denn,
ja, richtig,
aber,
ja.
Aber in der Saison war doch,
ja, war schon gute Offensive.
Aber in der Saison war doch Ruben Hennings nicht da.
Doch, ich meine.
Ja. Den hatte ich ausgeliehen vom HSV. Der war in der Saison da.
30 Spiele
gemacht. Ja. Der hatte, Ruben Hennings war schon da. Und den hatte ich ihn nochmal das zweite Mal geholt, da aber von St. Pauli. Er hat ihn damals vom Beiersdorfer, wir hatten einen guten Kontakt, Beiersdorfer und ich, und dann hatten wir Ruben Hennings ausgeliehen.
Richtig, stimmt.
Der war schon da.
Ja, ja.
Wir hätten damals sogar noch Sydney Sam haben können, aber hat gesagt, Peter, ja,
wir wollten ja auch nicht aufsteigen, wir wollten einfach nur bleiben.
Genau, ich habe gesagt, lass uns mal, Schüsse, bleibt mal weiter in Leid.
Wenn wir die Mannschaft schon so nennen, dann dürfen wir einen nicht vergessen. Das war Pierre de Witt, ne, der das dieses sagenhafte Tor gegen Freiburg eingeleitet hat, dass Tommy dann geschossen hat. Peter hat immer gesagt, das war einer der schönsten Momente überhaupt für ihn in seiner Zeit in Osnabrück, dieses Tor. Und dann natürlich Jan Schander, der in der Abwehr funktionierte und dann auch eben in der entscheidenden Phase kam und gegen Offenbach im letzten Spiel das 1-0 erzielte. Ne?
1-0 gemacht hat, ja.
Ja.
Zum Beispiel das letzte Spiel gegen Offenbach, ne?
Ja.
Im Sturm haben Manik Sommer, Tommy und Hennings gespielt, ne? Und dahinter Pierre de Witt, da hast du schon gute Offensive gehabt.
Könnt ihr euch noch an die Konstellation erinnern vor dem Spiel gegen Offenbach?
Ja, die Offenbacher standen ja auch noch nicht auf dem Abschiedsplatz bis dahin, ne?
Genau.
Die haben eine ordentliche Saison gespielt gehabt. Glaube ich, hatten auch
so. Kaiserslautern war noch hinten, also drei waren schon abgestiegen und fünf hätten, glaube ich, noch absteigen können. Ja. Und Offenbach war dann, glaube ich, in eigentlich zweitbester Position, aber alles dahinter hat gewonnen, inklusive der VfL.
Aber ihr musstet gewinnen, ne?
Ja. Wir mussten gewinnen. Offenbach hatte 38 Punkte und wir lagen bei 37. Genau, wir haben die Saison mit 40 beendet. Manni und wir lagen bei 37. Also wir mussten gewinnen. Ja, war schon ein Druckspiel.
Tommy, du hast gerade angesprochen, dass der Teamgeist, der Zusammenhalt eine Rolle spielt. Das sagt sich ja immer im Erfolgsfall so leicht dahin, aber gerade in einer Saison, in der man einen Abstieg spielt, gibt es halt auch immer wieder, das liegt in der Natur der sportlichen Dinge, Misserfolgserlebnisse. Kann man sagen, es kommt entscheidend darauf an, wie man mit Misserfolgserlebnissen umgeht?
Spielt auf jeden Fall eine große Rolle, sicherlich. Muss man die mit einbeziehen in der Berechnung. Ich glaube aber auch, dass so kleine Wendepunkte, wie zum Beispiel gestern in so einem Spiel. Ich bin jetzt mal rum, die haben ja kurz vorher machen sie 3-0, vermeintlich. Okay, wird zurückgenommen. Das tut schon mal weh. Kurze Zeit später war, glaube ich, das Handspiel, was geprüft wurde, was Susanne gerade ansprach. Weiß nicht, wenn einer ganz böse will, pfeift er plötzlich Elfmeter, geht 2-1 aus und dann schwöre ich dir, der Schuss, den Philipp noch irgendwie an die Latte lenkt, der geht dann rein. Dann faust du dir irgendwo hin, aber nicht noch gerade so mit dem letzten Mühe das Ding an die Latte. Und so sind eben die letzten Spiele dann teilweise auch nach vernünftigen Leistungen, vielleicht nicht alles überragend, vielleicht auch noch nicht so ganz im Abstiegskampf angekommen. Das war immer das, wo ich dachte, Mensch, vielleicht da fehlt noch ein Prozentpunkt, aber ich glaube, das haben sie sich jetzt einfach verdient, mal endlich wieder diese Momente für sich zu gewinnen und nicht, dass alles gegen einen läuft, weil ich habe gestern noch gesagt, wenn er jetzt den Elfmeter gegen VfL gibt, dann wird es ganz schwer. Also dann wird es tief.
Ja. Also es hängt an kleinen... Ja, bitte, Lothar?
Ich wollte einen Satz zu sagen, da waren so 2-3 Szenen, da gebe ich Tommy recht, ne, die dann nochmal kribbelig wurden und dann ist das ja auch, wenn du dann wirklich so einen Anschlusstreffer kriegst, dann kann der Kopf nicht mehr. Und der Kopf ist entscheidend in der Phase. Ne? Dann, wenn der Link richtig mitmacht, dann kannst du da nochmal Probleme kriegen.
Ich sehe noch eine Parallele, würde ich gerne mal thematisieren. Auch das kennzeichnet eine Saison, in der man um den Klassenerhalt kämpft, dass es dann zu Schwächeperioden kommen kann und auch zu Umstellungen. Und das ganz wichtig war, das ist, glaube ich, Pele in der Saison exzellent gelungen, und auch jetzt, Daniel, den Kader in der Breite sich zu erhalten. Normalerweise hast du ja die Problematik, dass in der Rückrunde Spieler, die nicht berücksichtigt werden, irgendwann auch von der Motivation her und von der Bereitschaft so ein bisschen wegkippen. Zu erzeugen im Training nicht mehr den Druck, sie bieten sich nicht mehr an und dadurch verringern sich automatisch die Wechseloptionen. Und wenn ich daran denke, zum Beispiel Suhrmann, der raus war aus der Mannschaft, aber dann nochmal zurückgekommen ist, oder auch Jan Schander, der zwischendurch nicht mehr nominiert worden war, da sind doch dann immer wieder Spieler gekommen, die raus waren und euch dann nochmal helfen konnten. Nicht von ungefähr haben beide im Spiel gegen Offenbach, bevor dann Tommy gekrönt hat, auch Tore geschossen. Habt ihr es auch so in Erinnerung?
Ja, ich glaube, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele miteinander aufgestiegen sind und so gemeinsam die Chance in der zweiten Liga, für viele, für mich zum ersten Mal, für Tommy auch nochmal eine Chance im Profibereich eine Marke zu setzen, dass das klar war, dass das nur zusammengeht. Und das wurde auch immer so kommuniziert, ob es von Lothar war oder von Tele, dass wir jetzt eine riesen Chance haben, auch was zu zeigen in der zweiten Liga. Nicht, dass wir nur da hingekommen sind, um wieder abzusteigen oder nur rumzudümmeln, sondern auch was zeigen wollen. Und das ist auch so eine Parallele zur jetzigen Saison, wo Daniel, weil das Team auch gesagt hat, wir steigen auf, wir sind auch verdient aufgestiegen und wollen jetzt in der zweiten Liga nicht nur Laufkundschaft sein, wir wollen auch irgendwie eine Marke setzen. Wir wollen selber Akzente setzen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis von Daniel. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen das, was wir über die ganze Saison so mitgetragen haben. Und das hat auch jeder einzelne Spieler im Kader mitgetragen. Da waren auch so diese Wechsel. durchaus auch oft notwendig, weil die Konzentration über 34 Spiele in der zweiten Liga hochzuhalten in der Form auch nicht so einfach war, weil wir auch, wie gesagt, die Rückschläge auch immer wieder hatten. Aber dann sind immer wieder andere Spieler aufgetaucht, die einen Akzent setzen konnten und die Mannschaft wieder mitgerissen haben. Also vorneweg natürlich Tommy mit seinen Toren, aber es waren auch viele andere, die in wichtigen Momenten einfach funktioniert haben.
Ich habe gestern mit Jan Schander telefoniert, der heute leider nicht jetzt hier in diesem Talk dabei sein kann. Ich spiele mal eben ein, was er gesagt hat über dieses Spiel und über die Saison. So, ich spreche mit einem der Männer, die dafür gesorgt haben, dass der VfL in der Saison 2007-2008 den Klassenerhalt schaffte. Jan Schander, Abwehrchef und im letzten Spiel der Saison der Schütze eines ganz wichtigen Tores. Jan, vielleicht das wichtigste Tor deiner Karriere?
Ja, erstmal hallo natürlich an alle. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe nicht gerade so viel Tore gemacht in meiner Karriere, aber das war definitiv das Wichtigste, das ich geschossen habe.
Es war das Führungstor beim 3:0 gegen Kickers Offenbach, das entscheidende Spiel. Ein Unentschieden hätte euch gereicht, aber ihr habt 3:0 gewonnen. Damit war der Klassenerhalt perfekt. Welche Erinnerung hast du an die Saison? Wie schwer war es, diesen Klassenerhalt zu schaffen? Und habt ihr auch mal an euch gezweifelt?
Ja, natürlich. Also es gab immer mal Höhen und Tiefen in der Saison, was aber auch natürlich nicht ausbleibt. Ne? Das war ganz klar. Ja klar, wir hatten das Ziel, absolut Klassenerhalt. Es hatte bisher noch keine Osnabrücker Truppe geschafft, halt direkt nach dem Aufstieg auch die Saison danach erfolgreich zu gestalten, halt in der Liga zu bleiben. Und das war natürlich unser absolutes Ziel, das halt zu schaffen. Und wie gesagt, aber klar, es gab einige Höhen, gab aber auch wieder Tiefen. Und klar, die Situation hat sich dann zum Ende der Saison natürlich immerhin zugespitzt.
Ja, es gab dann auch vor dem Spiel gegen Offenbach gab es ja zwei sieglose Heimspiele, 1:2 gegen Mainz und 0:0 gegen Greuther Fürth. Da war es richtig eng und selbst nach dem 1:1 bei 1860 München war es ja nicht ungebrochener Optimismus, der bei euch herrschte.
Natürlich nicht, klar. Die Situation, wie gesagt, sind immer mehr Richtung Abstiegszone gerutscht. Und gut, aber wie gesagt, für uns gab es, wir haben auch immer intern gesagt, dass für uns gibt es nur ein Ziel, dass es drin bleibt, egal wie. Und dadurch, dass die Konstellation natürlich dementsprechend so war, dass wir es immer noch in der eigenen Hand hatten, drin zu bleiben in der Liga, war es natürlich für uns bis zum letzten Spieltag halt wichtig, dass wir auch diese Ausgangssituation hatten. Und was wir natürlich daraus gemacht haben, war natürlich dann sensationell im Endeffekt.
Worauf kam es denn an? Was war deiner Meinung nach der entscheidende Punkt, dass ihr damals nach einer sehr guten Vorrunde, seid ihr ja ein bisschen ins Trudeln geraten, dass ihr es dann doch noch geschafft habt? Was war ausschlaggebend dafür? Die Klasse, die Nervenstärke oder der Zusammenhalt?
Ja, ich denke mal, wir sind schon sehr eng zusammengerückt. Ne? Das muss man natürlich dann auch sagen in den Spielen, wo wir dann wirklich, wenn man weiß, okay, man muss am letzten Spieltag eigentlich gewinnen, um sicher drin zu bleiben, damit man nicht abhängig ist von irgendwelchen anderen Mannschaften, ist das natürlich schon großer Druck. Ja, aber ich glaube, dass wir schon einen sehr guten Zusammenhalt hatten und dann eben, wie gesagt, im letzten Spiel auch die Nervenstärke hatten, weil das Ergebnis, das 3:0 gegen Offenbach, das war ein super Spiel von uns, was wir da abgeliefert haben, hochkonzentriert und es war hochverdient der Sieg.
Hm. Ihr habt nur drei Heimspiele gewonnen in der Rückrunde. Hättest du das so gewusst?
Also das war mir jetzt gar nicht mehr so bewusst, dass es nur drei waren. Klar.
Kaiserslautern, Koblenz und Offenbach.
Ja, das ist natürlich natürlich zu wenig.
Ja.
Wenn normalerweise mit dem überragenden Publikum, was wir da an der Brücke hatten, was jetzt natürlich auch noch vorhanden ist, muss man einfach sagen, ist das natürlich zu wenig. Ja? Aber wie gesagt, im Endeffekt
hat es gereicht, das, natürlich.
Im Endeffekt hat es gereicht, genau. Und das, wie gesagt, das war im Endeffekt das Wichtigste.
Du verfolgst ja den Weg des VfL Osnabrück. Du bist jetzt in deiner Heimat wieder in Wolfsburg, arbeitest bei VW, bist im Fußball noch immer aktiv. Aber bist ab zu auch an der Bremer Brücke. In dieser Saison hast du, glaube ich, auch schon ein Spiel gesehen. Was glaubst du, was muss diese Mannschaft beachten, wenn sie den Klassenerhalt schaffen will? Und kannst du vielleicht so einen kleinen Mutmacher auch noch rüberschicken?
Ja, also natürlich als erstes verfolgen wir natürlich jeden Spieltag sind wir eigentlich mit dabei in dem Sinne, weil gut, mein Kleiner, der wurde in Osnabrück geboren. Und deswegen ist natürlich da die Verbindung auch noch extrem dorthin. Ne? Mhm. Und wie gesagt, wenn die Möglichkeit besteht, versuchen wir natürlich auch ab und zu mal ein Heimspiel zu besuchen. Wie gesagt, haben noch einige Freunde dort in der Umgebung, die man dann auch natürlich direkt mal besucht. Und deswegen ist die Verbundenheit sehr, sehr groß. Und deswegen drücken wir natürlich auch die Daumen, dass Osnabrück dieses Jahr wieder drin bleibt und den Klassenerhalt schafft. Ne? Klar, was heißt wichtig ist, wichtig wird jetzt sein, dass man im Verein auch die Ruhe bewahrt, dass man da Daniel dem auch das nötige Vertrauen schenkt. Wie gesagt, macht einen super Job dort. Und für die Mannschaft ist jetzt wichtig, dass sie wirklich die Nerven bewahren, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und wie gesagt als Team zusammenhalten. Dann bin ich auch fest von überzeugt, dass sie auch die nötigen Punkte einfahren werden, um den Klassenerhalt halt dann auch zu sichern.
Und wenn es dann am letzten Spieltag noch nicht geregelt ist, dann holen wir dich auf dem Weg nach Dresden ab und schmuggeln dich irgendwie als Glücksbringer ins Stadion.
Wenn es so sein sollte, auf jeden Fall kein Thema. Wenn ich derjenige sein sollte, der das nötige Glück bringt, damit wir dann am letzten Spieltag den Klassenerhalt klar machen, dann auf jeden Fall. Klar, man hofft natürlich immer, dass das nicht bis zum letzten Spieltag geht, dass man sagt, okay, man schafft den Klassenerhalt schon vorher. Aber wenn es so sein sollte, ja, dann muss es halt auch so funktionieren.
Gut. Jan, vielen Dank dafür, dass du im Podcast auf diese Weise dabei warst. Hier sitzen jetzt mit mir Lothar Ganz, oder nicht sitzen, sondern sie sitzen zu Hause und haben dich jetzt am Telefon mitverfolgt. Lothar Ganz, Tommy Reichenberger und Andi Schäfer, deine Mitspieler aus der Saison. Wir werden noch ein bisschen weiter diskutieren, werden das aufgreifen, was du gesagt hast. Dir und deiner Familie alles Gute. Nett, dich gehört zu haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Toi, 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 bleib gesund.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch riesigen Spaß gemacht. Natürlich auch liebe Grüße an die Runde. Und ich hoffe, dass ich die drei bald mal wieder sehe. Und natürlich dich auch, Harald.
Prima. Danke.
So, das war Jan Schander. Und er hat halt nochmal darauf hingewiesen, dass ihr in dieser Phase der Saison auch immer wieder Rückschläge wegstecken musstet. Lothar, du hast ja auch erwähnt, diese Kulisse, die Helmut Kemme mit Hilfe von Sponsoren dort aufgebaut hat, vor der ja abgerissenen Nordtribüne. Wisst ihr noch das Spiel, das letzte Spiel vor der alten Nordtribüne, was das war? Eigentlich ein ganz großes und tolles Spiel?
Kaiserslautern.
Ja,
ich glaube auch, Kaiserslautern, ja.
War ein Montagsspiel, 31. März 2008. Nico Frommer, Pierre de Witt haben getroffen. Und am Tag danach ist dann der Abriss der Nordtribüne begonnen. Es folgte das Heimspiel gegen Koblenz. Das habt ihr auch wieder durch Tore von Pierre und Nico 2-0 gewonnen. Da war diese Kulisse noch nicht da. Die war erst in den letzten drei Spielen da. In den letzten drei Heimspielen. Gegen Mainz mit Jürgen Klopp 1-2 verloren. Und dann gegen Greuther Fürth 0-0 zu Hause. So positiv war die Tendenz nicht. Nach dem Spiel gegen Koblenz habt ihr tatsächlich fünf Spiele kein Sieg geholt. Also die Ausgangslage vor dem Spiel gegen Offenbach, die war wirklich kolossal schwierig, denn um den Klassenerhalt zu schaffen, aus eigener Kraft musstet ihr gewinnen. Und das Stadion war tatsächlich, wie Lothar sagt, eben eingeschränkt in der Kapazität. 12.000 Zuschauer passten da dann rein. Aber ich erinnere mich noch an einen Spruch von Pele, der gesagt hat, 150.000 Menschen in der ganzen Region werden hinter uns stehen. Das war so ein typischer Pele-Satz. Aber er hat damit doch, glaube ich, die Stimmung getroffen. Könnt ihr euch erinnern, wie das Publikum damals euch im Abstiegskampf begleitet hat?
Ja, also ich steige mal eben ein. Das ist auf jeden Fall immer noch da. Ich muss aber auch sagen, dass das fast in der ganzen Zeit, in der wir gespielt haben, sicherlich gab es auch mal eine halbe Saison, wo wir dann selbst den Funken nicht übergebracht haben, wo man dann merkt, ja, ein bisschen was fehlt im Moment. Aber ich sage immer, das muss von uns ausgehen. Wenn wir performen, dann steht ganz Osnabrück und Umland steht hinter dem VfL, steht hinter uns. Und dann ist das auch okay, wenn wir ein, zwei Mal nicht funktionieren. Aber muss dann halt auch irgendwann wieder der Hebel umgelegt werden. Und das ist uns eigentlich immer gelungen. Und von daher, ich habe das eigentlich in den ganzen Jahren sehr genossen, dass die Menschen so hinter uns gestanden sind. Speziell in diesen Situationen, in diesen Spielen.
Wenn ich noch was dazu sagen darf, auch das Auswärtsspiel vorher in München, das war ja auch ein ziemlich großes Signal von den Fans. Ich glaube, da war ja ganz Osnabrück auch in München. Ich weiß noch, dass viele mir jetzt noch davon erzählen, die damals im englischen Garten saßen und da der englische Garten sehr lila weiß gewesen. Und den Support, den wir da schon erlebt haben, wo quasi ganz Osnabrück mobilisiert nach München gefahren ist und sich da, es war auch ziemlich warm. Und so toll haben wir auch nicht gespielt, aber irgendwie einen Punkt mitgenommen, so dass wir zumindest zu Hause noch in der eigenen Hand hatten. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Also so als Bonbon quasi für die Fans, die dann, glaube ich, auch eine ganz gute Zeit hatten in München. Und die Marke auch ganz gut schmeckt. und dann in der Hoffnung zu Hause, die haben wir, glaube ich, alle dann gemeinsam auch geteilt, dass wir da zu Hause keinen Deut auseinandergehen und das Spiel da gemeinsam durchgehen. Und es war für mich damals, auch in der Halbzeit schon, vor dem Spiel und so, in der Halbzeit auch so krass zu spielen, dass da gar nichts passiert heute.
Mhm. Das stimmt, ja.
Wir waren da, ich kann mich tatsächlich an ganz wenige Spiele erinnern aus dieser Saison, gegen Köln, weil ich Köln-Fan bin und wir da gewonnen haben und so, und so ein paar Einzelne, aber gegen Offenbach das Spiel und auch das Gefühl, was wir da hatten, also was ich da hatte, dann auch so zumindest gedacht hätte, gespielt zu haben, von vorne bis hinten, von allem, was da vorgelaufen ist und drumherum, dass wir da einfach auch so durchgetragen worden sind. Also das ist mir auf jeden Fall sehr gut in Erinnerung geblieben.
Das stimmt.
Ja, also es ist ja immer entscheidend, die Mannschaft auch zu dem Zeitpunkt, die hatte das Publikum und die Fans auch richtig verstanden. Also wer Osnabrücker ist, der weiß ja, wie der Osnabrücker tickt. Ja, du kannst Osnabrücker schnell auf deine Seite kriegen, wenn du mal einen Ball, der eigentlich gar nicht mehr zu erreichen ist, auch trotzdem mal hinterher gehst und versuchst, den zu erreichen. Ja, dann sehen die Mentalität der Spieler. Die sagen, ja, er war heute zwar nicht so gut, aber er hat alles gegeben. Und das hatte die Mannschaft verkörpert auch. Ja. Mit einer gewissen Raffinesse auch bei einigen Spielern, das muss man nach wie vor sagen. Aber auch, wir hatten also dort Spielertypen, die auch das richtig umgesetzt haben. Und das ist das A und O für das Publikum hier in Osnabrück.
Wenn wir jetzt nochmal auf
die... auf Andys Sache zu kommen in München. Da war ja halb Osnabrück, sag ich, oder halb München war ja lila. Und ich will nur mal ein Beispiel erzählen. Ein Edelfan oder ein langjähriger Fan, der war auch in München, der hat mich anderen Tag angerufen im Büro und hat gesagt, Mensch, Lothar, war das nicht toll? Sag ich, ja, super. Ich sag, und wo bist du denn jetzt? Ne? Er sagte, ich bin noch in München. Ich sag, was machst du? Machst du weiterhin Urlaub dort? Nee, ich liege im Krankenhaus. Ich sag, was ist denn passiert? Die hatte sich in so einem Biergarten, hatte der sich auch ein paar Bierchen genommen und dann ist er über Straße gelaufen. Den hatten sie überfahren. Der hatte beide Beine gebrochen. Der hatte dort im Krankenhaus gelegen und das erste, was ist am Montag, ruft er mich an und war das nicht ein schönes Spiel. Also, da kann man mal sehen, was da für ein Herz hinterhängt.
Ja.
Wobei, wenn du sagst, der hat gesagt, wäre ein schönes Spiel, dann wurde er ja vor dem Spiel schon überfahren. Der hat das gar nicht gesehen. Das war nämlich gar kein schönes
Spiel. Nee, das war kein schönes Spiel.
Nein, das war kein schönes Spiel. Aber er meinte, die ganze Aktion drumherum. Aber ich war damals, ich hab mich hinten am Schreibtisch hingesagt, das kann doch nicht wahr sein. Der ruft dich aus dem Krankenhaus an, der ist gerade operiert worden. Und das war doch nicht wunderbar. Das merken wir ja.
Gut,
was so teamintern noch viel schwerer gewogen hat, ist, dass wir es mal wieder geschafft haben, die Maiwoche zu verpassen, mehr oder weniger. Aber ich komme jetzt natürlich auch sauer drüber, extrem sauer drüber. Genau in der Woche, wo wir es eigentlich hätten schon klar machen können, keinen Sieg geholt haben. Das hat natürlich auch doppelt wehgetan.
Ach so, die Maiwoche war dann nach Offenbach schon zu Ende.
Ja, die war vor Offenbach schon zu Ende.
Ach so.
Da war ja noch eine englische Woche, glaube ich, dazwischen. Und dann in den 4-5 Spielen, die wir da nicht am Stück nicht gewonnen haben,
ach so.
War die Maiwoche leider.
Mensch, ihr seid aber
eigentlich schon regeln können.
Ja, ist ja eure Schuld gewesen. Das muss man ja auch in aller Härte sagen.
Ne? Ja, ja. Das haben wir eigentlich jedes Jahr geschafft. Das ist dann immer um alles.
Aber ich meine, Tommy, jetzt bitte aufpassen, Strafen, die sind noch rückwirkend zu verhängen von Lothar.
Oh, okay.
Der weiß das alles, glaube ich. Schlagen wir nochmal den Bogen zurück zur heutigen Mannschaft. Denkt an die Saison damals. Wie gesagt, das ist eine außergewöhnliche Leistung von allen gewesen, denn man sieht ja daran, dass es außer euch kein Team geschafft hat, nach dem Aufstieg drin zu bleiben. Wenn man so will, war es die erfolgreichste Saison der letzten 20 Jahre, bis, wenn man das überhaupt vergleichen kann, aber zumindest was diesen Status angeht. Was glaubt ihr, was spricht, auch in Erinnerung an eure Tugenden, für die aktuelle Mannschaft, dass sie diesen Weg auch geht und dass Osnabrück auch in der Saison 2020/21 Zweitliga-Fußball sieht. Andi, vielleicht fängst du bitte mal an.
Also ich finde, dass ich habe viele Spiele gesehen, auch nur vom Fernseher oder vom Laptop von der Truppe jetzt. Und für mich hat es eigentlich kaum Zweifel gegeben, dass sie in den Spielen nicht mithalten, und auch die Körpersprache hat für mich immer so gestimmt, dass es irgendwie für mich keinen Zweifel gibt, dass die Liga halten. Das hatten wir, glaube ich, damals auch. Die Jungs glauben einfach fest dran, auch wenn es jetzt so eine lange Durststrecke gab. Habe ich da irgendwie keine Bedenken, weil für mich in allen Spielen eigentlich die Körpersprache sehr gut war. Bis auf die letzten 10 Minuten jetzt gegen Hannover, da kam für mich ein bisschen zu wenig Gegenwehr, aber ansonsten fand ich das, was die Jungs gezeigt haben, an Geschlossenheit, an Teamgeist auf dem Platz und an vor allem an Körpersprache, und die ist, glaube ich, super wichtig, gerade in so einer Phase jetzt, dass ich jetzt keine großen Bedenken habe, dass die nötigen Punkte auch eingefangen werden.
Tommy?
Ja, ich sehe das auch so, vor allem nach wie vor die Nebenkriegsschauplätze, die zwar sicherlich da sind, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, so ein Benjamin Giert oder ein Alba, die mit Sicherheit eine riesen Krawatte haben, dass sie nicht spielen dürfen, aber trotzdem kanalisieren sie das zumindest insoweit, dass sie jetzt das große Ganze nicht gefährden. Ich weiß jetzt nicht genau, was intern passiert, aber ich finde, man darf sich auch ab und zu wehren und sagen, Mensch, ich will da rein und will jetzt nicht nur Friede vor der Eierkuchen draußen sitzen. Aber das muss halt alles in einem gewissen Maß sein. Und genauso finde ich auch das Verhalten überhaupt vom Verein gut, auch nach einer Phase. Da ist Daniel nie irgendwie in Frage gestellt worden. Da wird in Ruhe weitergearbeitet. Da wird nicht die Nerven verloren. Und das überträgt sich letztlich eben auf die Mannschaft. Deswegen spielt sie dann ihren Stiefel runter. Und der ist ja, wie wir gestern, aber auch gegen Hannover ganz lange gesehen haben, der ist ja nicht ganz so schlecht. Und von daher habe ich eine ähnliche Haltung wie Andi auch und glaube einfach, dass die Jungs das schaffen werden.
Lothar, du kannst immer nur von den Ausläufern des Schinkelbergs hörst du nur den Stadionsprecher und sitzt vorm Fernseher, was ganz ungewohnt für dich ist, denn du hast in den letzten 35 Jahren kaum ein Heimspiel verpasst vom VfL.
Ja, genau, eins, wo ich im Krankenhaus lag. Aber gut, also die beiden, da merkt man, das sind fußballerfahrene Spieler, die haben das gut analysiert, das sehe ich genauso. Und ich sage es mal, es ist auch kein Augenwischerei, wenn man immer spricht, sie haben einen guten Teamgeist, die Mannschaft dort, die hat wirklich einen guten Teamgeist. Ich bin das ein oder andere Mal auch nochmal beim Trainingsplatz oder werde auch eingeladen zu Weihnachtsfeier oder gewissen Feierlichkeiten dort, und da merkt man das auch, dass da ein Zusammenhalt ist. Sicherlich, wenn der eine oder andere hat immer mal eine Krawatte, wenn er nicht spielt, das ist ganz normal. Und deswegen glaube ich fest daran, vor allen Dingen auch, wie sie die Spiele angehen. Und glaube fest daran, und der Daniel, der hat die Mannschaft im Griff, und er versteht es auch, was jeder Trainer, was eigentlich immer sein muss, mit den Spielern zu sprechen, die jetzt nicht sofort im Fokus stehen, sondern dann nimmt man auch den gesamten Kader mit. Und das macht Daniel hervorragend. Und deswegen glaube ich fest daran, dass wir Freitag nochmal einen Sieg landen gegen Regensburg, und dann wird das Ding schon laufen.
Einverstanden. Machen wir so. Ich bedanke mich bei euch. Wir sind am Ende des Brückengeflüsters nach dem Osnabrücker Sieg bei der Spielvereinigung Fürth. Ich bedanke mich ganz herzlich. Andi Schäfer, war toll, mal wieder mit dir zu plaudern. Und du bist ja hier in der Region geblieben. Bist du noch aktiv, außer bei den VfL Oldies? Spielst du noch Fußball? Bist ja noch jung.
Ich denke, das hat man auch in der Presse sicher mitbekommen, dass wir mit Spielverein 16 alte Herren den Kreispokal letztes Jahr gewonnen haben. Den dürfen wir dieses Jahr leider nicht verteidigen, wie es aussieht. Aber da bin ich noch aktiv. Ja.
Also
voll fit ist er.
Und Tommy.
Nein, also nur noch alte Herren, wie du es schon gesagt hast. Oder Ü32 ist der alte.
Und Tommy, du?
Für mir bleibt auch keine Zeit. Ich bedanke mich auch sehr herzlich für das schöne nette Gespräch heute Vormittag.
Vielen Dank und bei Gelegenheit gerne wieder. Tommy, wie ist bei dir? Alles in Ordnung? Corona-technisch und fußballerisch?
Ja. Ich wollte gerade sagen, wir meckern ja alle auf hohem Niveau. Ich sag mal, wir haben uns geht's gut. Wir sind soweit gesund. Ich hoffe zumindest fast alle. Und das Wetter ist schön und irgendwann werden wir auch wieder ein bisschen erlöst und dann dürfen wir auch so ein Spiel hier am Freitag vielleicht wieder im Stadion genießen. Ich danke dir auch, dass ich dabei sein durfte. Harald, hat wieder viel Spaß gemacht und war sehr inspirierend.
Prima. Lothar, wir beide sind ja in letzter Zeit wieder öfter in Kontakt. Du bist ja fast so gestresst wie in aktiven Zeiten. Aber es macht immer Spaß mit dir und ich glaube, deine Erfahrungen und deine Expertisen, die sind immer noch sehr gefragt und wertvoll.
Ja, erstmal fand ich das auch sehr toll. Vor allen Dingen immer mal wieder die Stimmen zu hören von den Spielern, von den ehemaligen. Das eine oder andere Mal sehen wir uns ja mal wieder bei den Oldies Hallenturnieren und freut mich immer wieder. Und mich wundert immer, gerade Tommy, der hat jetzt schon Idealgewicht und Andi ist sowieso immer fit. Und wenn man die dann auch noch in der Halle sieht, dann weiß man auch, was man für Spieler geholt hat und dass die hier auch mal zurückgepasst haben. Und deswegen freut es mich immer wieder. Und genauso wird es in diesem Jahr auch kommen, dass die Mannschaft, die jetzt da ist, dass die in Jahren aufwacht oder mit dir hoffentlich nochmal spreche, Harald, und dann über den Klassenhalt, wie sie es damals geschafft haben.
Prima.
Und ich bedanke mich auch, Harald, bei dir, bei der Einladung und natürlich mit den Jungs.
Prima, das war Brückengeflüster nach dem Spiel in Fürth. Ich bedanke mich auch bei allen, wünsche weiterhin viel Spaß und drückt am Freitag vor dem Fernseher oder dem Live-Ticker oder dem VfL-Radio die Daumen für die Lila-Weißen. Es geht gegen Jahn Regensburg, 18.30 Uhr. Ich bedanke mich bei euch allen. Habt einen schönen Tag, bleibt gesund. Tschüss.
Danke.
Danke, tschüss. Tschüss.